Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich immer, wenn ich mal als Aushilfsprediger hier so tätig sein darf. Aber gerade zum Israelsonntag finde ich das sehr schön. Ich habe viele Jahre mitgearbeitet im jüdisch-christlichen Dialog und mir ist das ein Anliegen seit sehr vielen Jahren, seit dem Studium eigentlich, darüber nachzudenken, was für ein Verhältnis wir zu Israel, zum Judentum haben. Die evangelische Kirche schlägt für jeden Sonntag ja einen Predigttext vor, auch für diesen Sonntag natürlich. Und es ist eher ein etwas schwieriger Text, finde ich. Aber hört selbst, ich lese aus Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Und zwar in der Übersetzung der nach der gerechten Sprache oder in gerechter Sprache. Denkt nicht, ich sei gekommen, die Tora und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen, sagt Jesus. Ich bin nicht gekommen, sie außer Kraft zu setzen, sondern sie zu erfüllen. Wahrhaftig, ich sage euch, bevor Himmel und Erde vergehen, wird von der Tora nicht der kleinste Buchstabe und kein einziges Häkchen vergehen, bis alles getan wird. Wer nur ein einziges dieser Gebote außer Kraft setzt, und sei es das Kleinste, und die Menschen entsprechend lehrt, wird in Gottes Welt als klein gelten. Wer sie befolgt und lehrt, wird in Gottes Welt groß genannt werden. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht über die schriftgelehrte und pharisäische Gerechtigkeit hinausgeht, werdet ihr nicht in Gottes Welt kommen. Wie wirkt das auf euch? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, was Jesus hier so sagt? Also hat Paulus nicht vom Ende des Gesetzes gesprochen? Zum Beispiel im Römerbrief, da heißt es, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Das Gesetz ist doch aufgelöst. Und hat nicht auch Christus, jedenfalls so wie Paulus uns das erklärt hat, selbst das Gesetz aufgelöst? Warum sagt er hier, er will es nicht auflösen? Gilt das jüdische Gesetz jetzt für uns oder gilt es nicht? Oder was gilt überhaupt? Hat Paulus recht oder Jesus? Das wird in der Theologie immer wieder diskutiert. Jesus und Paulus, waren das nicht zwei Widersacher, die sich überhaupt nicht einig waren? Vielleicht liegt es daran, was Paulus betrifft, der ist uns vor allen Dingen vermittelt worden durch Martin Luther, weil das seine große Erkenntnis, die große Erkenntnis Luthers war, dass wir gerecht allein durch Glauben sind. Und so ist auch in der Luther-Übersetzung davon geredet, denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz aufzulösen oder außer Kraft zu setzen. Das Alte Testament hat uns das Gesetz gebracht, das Neue Testament die Gnade. Das ist die Überzeugung Luthers gewesen und er hat sicherlich damit auch recht. Das Gesetz ist nach seiner Meinung höchstens dazu da, wie ein Zuchtmeister, wie er sagt, wie eine Bilanz, die negativ ausfällt, uns klarzumachen, was wir alles nicht schaffen, wie sündig wir sind, dass wir die Gebote Gottes nicht halten, wie sehr wir die Gnade Jesu brauchen. Also könnte man daraus allerdings schließen, wer das auch sonst kapiert hat, und das könnte ja passieren, der braucht das Alte Testament eigentlich gar nicht. Irgendwie reicht doch das Neue. Außerdem ist das Alte Testament alt, wie der Name schon sagt, und wer will es schon an Altem festhalten? Das sehen nicht nur viele Menschen in den Kirchen so, auch einige Theologen sind der Überzeugung und sagen dann eben auch, lass doch den Juden das Alte Testament, wir haben das Neue, das reicht. Und sogar jüdische Theologen sagen, wer hat euch eigentlich erlaubt, unsere Bibel zu einer Art Vorwort für eure Bibel zu machen. Das ist unsere. So, hoffentlich konnte ich euch bisher ein bisschen verwirren. Es ist nämlich so, wenn man sich über einen Bibeltext wundert oder denkt, das kann doch irgendwie nicht hinhauen, dann ist das der Ansatz, nochmal genauer hinzugucken, nochmal tiefer zu graben und vielleicht dann auch besser zu verstehen. Mal gucken, ob uns das heute gelingt. Also gucken wir uns den Text nochmal genauer an und gehen wir ihn Schritt für Schritt durch. Der entscheidende Satz ist der erste Satz. Denkt nicht, ich sei gekommen, die Tora und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, sie außer Kraft zu setzen, sondern sie zu erfüllen. Ich bin gekommen. So beginnt die erste programmatische Rede Jesu nach dem Matthäusevangelium. Die Bergpredigt steht ja ganz weit vorne und nach den Seligpreisungen geht es gleich los, dass Jesus so eine Art Regierungserklärung abgibt. Dazu bin ich da. Das ist meine Mission. Beziehungsweise dazu bin ich nicht da. Ich bin nicht dazu da, die Tora und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen. Man könnte auch sagen, Jesus bringt keine neue Religion. Darum will er die Tora nicht auflösen. Und selbst wenn er das wollte, es ginge gar nicht. Kein Mensch kann die Tora auflösen. Selbst der Messias kann nach jüdischem Verständnis die Tora nicht außer Kraft setzen. Wobei eins wichtig ist zu verstehen. Das, was Luther mit Gesetz meint und was hier in der Bibel mit Tora beschrieben ist, das sind durchaus unterschiedliche Sachen. Die Tora, das sind nicht einfach nur die Gesetze. Das sind auch die ganzen Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob, von der Befreiung Israels aus Ägypten und der Wüstewanderung mit Mose. Da haben wir einen kleinen Ausschnitt da eben gehört. Der Einzug ins gelobte Land, all das, was dazu gehört. Es geht um die gesamte Geschichte Gottes mit Israel, die immer wieder durch einen Bund, den Gott mit diesem Volk schließt, auch bekräftigt wird. Der Bund mit Noah schon am Anfang, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Auf diesen Bund verlassen wir uns immer noch und hoffen, dass er gilt. Der Bund mit Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und dir einen großen Namen machen, du sollst ein Segen sein. Der Bund mit Mose, ich bin der Herr, ich will euch annehmen zu meinem Volk, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und immer wieder wird dieser Bund erneuert, bei Hosea zum Beispiel, ich will einen Bund für sie schließen, gemeint ist das Volk Israel, und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit ihnen verloben auf ewig. So wird dieser Bund immer wieder klar gemacht. Und dieser Bund kann nicht aufgelöst werden, einfach um Gottes Willen. Genauso wenig will Jesus die Bedeutung der Propheten auslöschen. Jesaja, Jeremia, Amos, Micha, wie sie alle heißen. Mal ganz nebenbei, wenn wir die Tora und die Propheten nicht hätten, was machen wir dann in der Kinderkirche? Die ganzen Geschichten, die wir zu erzählen haben, die würden uns fehlen. Und eins ist inzwischen in der Theologie auch angekommen. Ohne das Alte Testament kann man das Neue nicht verstehen. Es gibt so viele Bezüge, so viel Hintergrund, so viel Zugriff auf das Erste Testament. Und wenn wir wirklich das Neue verstehen wollen, dann müssen wir das Alte kennen. Das Fundament des Glaubens an den einen allmächtigen Gott, das verbindet uns. Und die lange Geschichte, die Gott mit seinem Volk gegangen ist. Und das ist auch Jesu Geschichte. Dieser Weg geht weiter, sagt Jesus. Jesus bringt nichts Neues, sondern er knüpft an. Der Gott Israels ist auch der Vater Jesu Christi. Das ist die Botschaft des Israelsonntags. Und das sieht übrigens auch Paulus so. Paulus war nur der Meinung, durch das Halten der Gebote wirst du nicht in den Himmel kommen. Das ist eine Gnade, dass gerade wir, auch die wir nicht zu Israel gehören, dazukommen dürfen und an dem Segen Gottes teilhaben dürfen. Aber auch Paulus wäre nie auf die Idee gekommen, die jüdische Tradition, in der er aufgewachsen ist und groß geworden ist, irgendwie aufzulösen. Aber was ist dann konkret mit den Geboten, mit den Gesetzen gemeint? Zwei Verben fallen ins Auge, wenn man sich diesen ersten Vers unseres Textes anguckt. Da ist von außer Kraft setzen und von erfüllen die Rede. Außer Kraft setzen meint etwas unbrauchbar machen, zerstören. Das wird zum Beispiel vom Tempel so gesagt, als die Römer ihn erobert haben, da wurde er sozusagen außer Kraft gesetzt, nicht nur, weil er kaputt gemacht wurde, sondern weil er entheiligt wurde, auch schon deshalb. Er konnte nicht mehr genutzt werden, unbrauchbar. Und erfüllen, Pleroma, wie die Griechen sagen, das Plenum, also alle, das ist etwas, das vielleicht nur halb voll war. Das soll wieder ganz voll werden. Also ich habe mir so gedacht, wenn ich mein Handy auflade, weil es irgendwie da was Rotes anzeigt, oder wenn ich tanke, was ja nun teuer genug ist und deswegen immer in Erinnerung bleibt, dann ist das so ein Erfüllen, Auffüllen, wieder neue Kraft, neue Energie reinstecken, es wieder nutzen können. Also genau das Gegenteil von unbrauchbar werden lassen. Also, Jesus sagt, ich will die Gebote und alles das, was uns überliefert ist, nicht außer Kraft setzen, sondern will auftanken, will sie neu mit Leben füllen. Als Jesus zum Beispiel an einem Sabbat einen Kranken heilt, machen ihn die Gesetzeslehrer darauf aufmerksam, das darfst du gar nicht. Das Ruhegebot des Sabbats wird gerade gebrochen. Und Jesus sagt ihnen, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder töten? Da schwiegen sie still. Was Jesus will, ist also tiefer zu bohren, nicht nur oberflächlich sich an die Gebote zu halten, sondern sie zu erfüllen, mit neuem Leben zu füllen. Manchmal deswegen auch neu interpretieren. So fährt Jesus in dem Abschnitt aus der Bergpredigt, der Predigttext für heute ist, auch fort. Er sagt, wahrhaftig, ich sage euch, bevor Himmel und Erde vergehen, wird von der Tora nicht der kleinste Buchstabe und kein einziges Häkchen vergehen, bis alles getan wird. Wer nur ein einziges Gebot außer Kraft setzt und sei es das kleinste und die Menschen entsprechend lehrt, wird in Gottes Welt als klein gelten. Wer sie befolgt und lehrt, wird in Gottes Welt groß genannt werden. Nicht der kleinste Buchstabe, kein Häkchen soll geändert werden. Es geht nämlich auch gar nicht. Wer schon mal in einem Synagogengottesdienst war oder ihn im Fernsehen gesehen hat, der weiß, wie wertvoll die Torarollen sind. Die sind in einem Mantel wunderbar eingepackt, aber wenn man sie braucht zum Vorlesen, werden sie sehr, sehr vorsichtig behandelt und dürfen auf der Seite, wo die Schrift ist, nicht mit den Händen berührt werden. Es gibt eine Art Zeigefinger, so aus Metall, mit dem schwebt man aber auch nur über den Zeilen, denn die Tora ist unantastbar. Da darf kein Fliegendreck geändert werden oder gar nichts, ich meine, nicht draufkommen, damit deutlich wird, das ist das, woran wir uns halten. Keiner darf da dran rumbasteln. Und nur mal so ganz nebenbei, die hebräische Sprache ist ja eine besondere Sprache. Sie besteht nur aus Konsonanten. Die Vokale muss man sich dazu denken. Und als Hilfe sind manchmal die Vokale mit so kleinen Punkten oder Strichen unter die Konsonanten gemalt. Das bedeutet also, wenn man auch die ganz kleinen Punkte verändern würde, könnte das Wort plötzlich ganz anders heißen. Das ist im Deutschen ja auch so, wir haben ja auch so Punkte auf irgendwas. Also wenn man von Barzahlung spricht, ist das was anderes, als wenn man von Bärzählung reden würde. Oder schon und schön ist auch nicht gerade das Gleiche. Das heißt, die Punkte machen schon was aus und keiner soll irgendwas ändern. Darum gilt, Jesus behauptet, wer eine Kleinigkeit ändert, der könnte den ganzen Sinn verändern. Und das ist natürlich auch eine Provokation. Wenn Jesus sagt, kein Gebot soll außer Kraft gesetzt werden, noch nicht mal das Kleinste. Ich habe damit Schwierigkeiten. Ich muss nicht alle jüdischen Speisegebote zum Beispiel halten. Da bin ich der festen Überzeugung. Und viele andere auch nicht, dass man nicht verschiedene Stoffe zusammennähen kann. Das würde irgendwie kompliziert werden in unserer Welt. Eine Provokation. Ich glaube, dass Jesus in der Bergpredigt sehr bewusst provozieren will. Auch wenn er den letzten Satz sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht über die schriftgelehrte und pharisäische Gerechtigkeit hinausgeht, werdet ihr nicht in Gottes Welt kommen. Provokation. In der Bergpredigt finden sich auch andere provokante Sätze. Zum Beispiel wenig später, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Und wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also alles klar. Oder Jesus sagt auch, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus will deutlich machen, Leute, denkt doch mal nach. Indem er die Gebote radikalisiert, fragt er gleichzeitig, wozu sind die eigentlich da? Es geht doch nicht nur darum, gerade mal den Ehebruch zu verhindern, sondern es geht darum, wie sehen wir Männer eigentlich auf Frauen? Wie ist das mit der Würde? Oder wie gehen wir miteinander um? Machen wir einander fertig oder achten wir einander? Achten wir die Würde des anderen? Wer mal das Stichwort Würde im Hinterkopf hat und Jesus unterstellt, ihm geht es in diesen Provokationen darum, die Würde des Menschen immer wieder im Blick zu haben, der bekommt einen ganz anderen Zugang zu diesen Provokationen. Jesus will den Kern der Gebote freilegen. Warum wird die Ehebrecherin, von der uns in Johannes 8 berichtet wird, nicht gesteinigt? Weil Jesus das Gebot der Steinigung von Ehebrecherinnen auflöst? Nicht unbedingt. Nein, er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Gebote, so sagt Jesus damit, sind doch nicht dazu da, Menschen fertig zu machen, zu verurteilen. Sie sind ein Spiegel für uns und sie machen deutlich, wie sehr wir alle die Liebe Gottes brauchen. Sie sind eine Anfrage Gottes an uns. Warum vertraust du mir nicht? Das würde dir gut tun und auch dieser Welt. Denn die Gebote sind Weisungen, Hilfen, um zu wissen, wie sich Menschen verhalten können. Das will Jesus neu füllen. Wir haben uns als Christen auf die 10 Gebote beschränkt. Ist vielleicht auch keine schlechte Idee, aber auch ein bisschen mager. Es gibt auch andere interessante Gebote und Weisungen, die gar nicht so unhilfreich sind. Mir erzählte kürzlich eine fast 90-jährige Frau, sie hätte immer mit Gichtanfällen zu tun gehabt. Seitdem sie kein Schweinefleisch mehr isst und sich auch sonst vorwiegend vegetarisch ernährt, höchstens mal Hühnchenfleisch, und kaum noch Alkohol trinkt, ist die Gicht weg. Ich habe nachgeguckt, das steht sogar in modernen Gichtforen so als Hinweis. Und ich verrate euch, das ist gar nicht so weit weg von den jüdischen Speisegeboten. Also manchmal sind die gar nicht so doof. Oder dass der Acker alle 7 Jahre brach liegen soll, um sich zu erholen. Auch das ist keine schlechte Idee, vor allen Dingen in unseren Zeiten, wo wir mit Kunstdünger wirklich alles aus dem Acker rausholen. Viele Gebote sind also sinnvoll, aber sie sind nicht der Weg zum Heil. Da sind sich auch Jesus und Paulus einig. Die Erzählung vom Zöllner und Pharisäer, die Jesus uns weitergeht, macht deutlich, es geht nicht darum, alles ganz penibel zu halten. Es geht immer darum, dass die Liebe Gottes dem Menschen gilt, der sie annimmt. Gebote halten ist kein Leistungssport. Was aber spannend sein kann, ist, hin und wieder mal drüber nachzudenken, welchen Sinn könnten sie machen und was geht das mich an? Immer wieder aber wird deutlich, die Tora und die Propheten, das sind nicht nur diese Gesetzessammlungen, sondern das Wesentliche ist, dass Gott mitgeht mit seinem Volk, dass er eine Geschichte hat und dass Gott treu ist. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, den wir auf jeden Fall mitnehmen dürfen heute an diesem Israel-Sonntag. Gott steht zu seinem Versprechen. So wie er es seinem ersten Volk versprochen hat, so sind wir durch Christus dazugekommen in diesen Raum der Versprechungen Gottes und dürfen darauf vertrauen, er geht mit, er ist für uns da. Sein Bund gilt auch uns, nicht uns allein, aber auch uns. Und dafür können wir ihn loben und uns freuen. Amen.